Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zur 191. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und ich sitze heute nochmal vor meinem Laptop alleine, nicht aus dem Auto, weil ich hatte die große Hoffnung, dass ich eigentlich nochmal Zeit habe, am Steuer eine kleine Folge aufzunehmen. Aber es hat sich gar nicht ergeben, dass ich alleine im Auto saß und deswegen konnte ich gar nicht so einfach eine neue Folge on the road aufnehmen. Dann hatte ich die Hoffnung, dass wir mit Martin nochmal was hinkriegen. Es war jetzt gerade langes erstes Oktoberwochenende. Das heißt, wir hatten Feiertag. Martin war in Holland. Dann in der Woche vorher und nachher ist das immer, wie gesagt, ein bisschen schwierig. Für heute Abend hatte ich es mal angefragt, aber dadurch, dass auch gerade Anuga ist und Martin da natürlich auch beruflich sehr interessiert dort unterwegs ist, hat ihn jetzt auch noch eine Erkältung niedergerafft und naja. Ich erzähle euch einfach alleine, was in den letzten 2 Wochen so passiert ist bei mir. Kulinarisch, es gab nämlich wieder einiges. Ich habe mich eigentlich sehr darauf gefreut, da das ein oder andere mit Martin zu besprechen. Aber so werde ich das einfach mal in einem kleinen Monolog oder mit mir im Dialog versuchen, ein bisschen aufzuarbeiten. Und hoffe dann, dass wir in der nächsten Woche schon ein Terminchen finden werden, um den neuen Küchenfunk, die 192, aufzunehmen. Es geht mit großen Schritten auf die 200 zu. Ich bin völlig überwältigt, dass das, ich meine, mit dem neuen 2-Wochen-Turnus ist das natürlich alles ein bisschen langsamer von den Fortschritten geworden. Und wenn man sich wirklich überlegt, 200 Folgen Küchenfunk, wie viele Stunden haben wir hier schon vollgelabert? Es ist echt unglaublich. Und wie viele Jahre wir das jetzt schon machen, kann man schon, würde ich sagen, echt ein bisschen stolz drauf sein. Ich habe keine Idee, was wir in der 200 machen sollen. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, könnt ihr mir gerne mal eine E-Mail schreiben oder einfach in die Kommentare hier auf küchen-funk.de gehen, einfach mal Kommentar hinterlassen oder auf Instagram, Twitter, wo immer ihr einen Kanal findet, um uns euch auszutauschen. Wie gesagt, ihr könnt es auch einfach mit einem Audiokommentar machen auf küchen-funk.de. Habt den großen Button Audiokommentar senden. Da könntet ihr auch einfach gerne mal euren Senf dazugeben oder auch vielleicht Vorschläge machen für die 200. Aber da sollten wir einfach mal ein bisschen brainstormen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Also die Hoffnung wäre noch, dass wir dieses Jahr die noch voll machen, aber ich müsste mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Cool wäre es auf jeden Fall. Ja. Kulinarisch. Was ist bei mir so passiert? Ich weiß gar nicht. Wir haben letztes Mal aufgehört bei den Hotdogs. Dann habe ich immer den Instagram-Feed durchwühlt. Weil das ist eigentlich immer ein ganz schönes Tagebuch, um zu sehen, was man so die letzte Zeit gegessen hat. Ich hatte ein paar Sachen, die hatte ich gar nicht im Feed drin. Habe ich, glaube ich, letzte Folge auch schon mal angerissen. Ich habe für gourmetfleisch.de 3 Rezepte gemacht. Und zwar war da der Wunsch Steak zum Frühstück. Da habe ich ein paar witzige Sachen entworfen in der Zeit jetzt. Habt ihr auch schon dorthin geschickt. Ich bin mal gespannt, wenn die dort veröffentlicht werden. Dann werdet ihr auf jeden Fall auch einen Link dazu kriegen oder sie vielleicht auch auf dem Instagram zu sehen kriegen. Generell ist es so, dass ich das mit Gourmetfleisch jetzt schon, ich glaube 3 Jahre mache. Habe mittlerweile auch schon 6-7 Rezepte für die gemacht, auch so Klassiker wie Bäckchen. Die findet ihr, glaube ich, jetzt auch bei mir im Blog, das Rezept dazu. Also Iberico-Rippchen. Dann habe ich Huhn verschiedene Sachen gemacht. Also wirklich, ich habe mich dadurch verschiedene Fleischcuts gegraben und mir einfach witzige Sachen zu überlegt. Gerade auch jetzt die Iberico-Rippchen, Bäckchen sind echt sehr schön geworden, weil, ich meine, Schmorbäckchen ist immer der Hammer. Wisst ihr ja mittlerweile, dass ich da total drauf stehe. Aber das Schöne in der Variante war, dass ich die Beilagen dazu einfach mal ein bisschen spanisch gehalten habe. Mit diesen kanarischen Kartoffeln. Die haben verschiedene Namen. Also die werden in so starkem Salzwasser auch gekocht, dass die nachher so eine schöne weißes Puder außen auf der Schale haben. Ich erinnere mich noch, das Rezept ist bestimmt schon 1,5 Jahre her. Da habe ich es, glaube ich, echt verkackt. Also ich habe das erste Mal gemacht und die sahen auf dem Foto auch wunderschön aus, aber die waren viel zu salzig. Also wer einen Tipp hat oder ein gutes Rezept für diese kanarischen Kartoffeln, gerne mal rüberschicken. Ich weiß nicht, wie die noch heißen. Abodigas. Also das sind die... Ich habe den spanischen Namen nicht im Kopf. Also wer jetzt schon mal gesehen hat, sind so kleine Drillinge, die dann in sehr viel Salzwasser gekocht werden und man lässt die nachher so lange kochen, dass das Wasser auch weg ist und dadurch hat man natürlich dann dieses Salz, was überall auch im Topf und auch halt an den Kartoffeln ist. Die sehen halt sehr schön aus. Dazu habe ich, glaube ich, ein Paprikagemüse gemacht und Bäckchen mal auf diese Variante zu essen, ist auch, fand ich dann gerade für den Sommer, auch sehr schön. Die Iberico-Bäckchen sind auch nicht so groß. War auf jeden Fall eine schöne Variante, mal die Bäckchen mal ein bisschen anders in Szene zu setzen, wobei ich das Klassische auch vergöttere. Also selbst mit Klößen und Rotkohl oder Wirsing oder boah, da gibt es ja tausend Möglichkeiten, wie man die deutsch-klassisch zubereiten kann. Diese Iberico-Bäckchen mal spanisch fand ich eine sehr schöne Geschichte, nur wie gesagt, ich muss an meinen Kartoffeln arbeiten. Könnt ihr mir gerne was rüberschicken? Ich habe im Internet damals ein Rezept gesucht und das gemacht. Das sind übrigens nicht Teil des Rezeptes, das ich abgeliefert habe, sondern da geht es wirklich nur um die Bäckchen. Deswegen, ich habe mich dann um dieses Rezept gedrückt, weil ich auch noch wirklich, habe ich sie nie wieder gemacht. Also bitte gerne einfach rüberschicken. Deswegen, das war so kulinarisch, was jetzt auch gar nicht im Instagram-Feed so zu sehen war. Deswegen habe ich das gerne jetzt schon mal erzählt und gerade diese Frühstückssachen könnt ihr mir auch gerne mal schicken, was euch zum Thema Steak und Frühstück einfallen würde, was man mal machen könnte. Ich bin gespannt, was ihr zu meinen Ideen sagen werdet. Eine Sache, die jetzt am letzten Wochenende sehr in meinem kulinarischen Erlebnis war Düppekuchen. Ist ja auch ein Evergreen von mir. Ich werde, glaube ich, kein Jahr Küchenfunk nicht mindestens zweimal darüber gesprochen haben. Und zwar Düppekuchen ist bei uns ein regionaler Klassiker. Das Rezept von meinem Opa habe ich noch im Blog auch stehen. Kann ich euch gerne nochmal verlinken. Im Grunde ist es ein herzhafter Kuchen, ein Auflauf aus geriebenen Kartoffeln, Zwiebeln, Eiern, Salz, Pfeffer, Muskat, Speck und Mettenten. Und mein Opa hat immer den Bräter halt mit Speck ausgelegt und da rein kam dann diese Masse aus Mettwürsten und Kartoffeln. Und das wurde dann sehr lange gebacken. Und am Wochenende waren wir bei Freunden, die auch 20 Kilometer von hier aus dem Tal weg wohnen, quasi, also in einer anderen Region. Und da heißt dieses Gericht schon wieder ganz anders. Der Knülles heißt nicht Düppekuchen. Die haben dann auch geschrieben, es ist ein Knülles bei denen umgangssprachlich, heißt aber bei denen auch Düppekuchen, also nicht wie bei uns mit Ö, sondern mit Ü. Und so hat halt wirklich jedes Örtchen hier seinen eigenen Namen dafür. Die Rezepte sind erstaunlich gleich, fand ich schon sehr krass. Ich habe dann direkt auf Instagram auch eine kleine Umfrage gemacht und das war mega schön, wie viele Leute darauf geantwortet haben, auf meine Frage, jetzt muss ich zu sagen, wie es bei denen in der Region heißt. Und da war halt viel Düppekuchen, Koche, Kuchen dabei, Kesselknall. Das war ich glaube, es ist die andere Rheinseite, da heißt es Kesselknall. Ules ist auf der anderen Rheinseite. Es ist eigentlich immer Speck und Mett drin. Auch schon mal mit Bällchen. Was habe ich hier noch? Ich guck mal gerade. Schorles, wobei ich da nicht sicher bin. Das war von der Mosel. Irgendwer schrieb, dass da eventuell noch Sauerkraut mit drin ist. Aus dem Raum Trier-Wittlich. Das war das auch, wo Fleischbällchen mit drin sind. Da wollte ich nochmal nachgehen, was Fleischbällchen genau heißt. Also sind das dann so Hackbällchen, die man einfach so in die Masse gibt oder wie auch immer. Und auch auf Facebook war wirklich echt schön, wie viele Leute dieses Rezept gefeiert haben, weil es ist auch ein krasses Gericht jetzt für den Herbst. Das ist eigentlich das St. Martin-Gericht. Ich weiß nicht, Habt ihr bei euch St. Martin überall? Also bestimmt aber wenigstens schon mal gehört. Auch da gibt es ja wahnsinnig viele verschiedene Traditionen zu St. Martin. Also die Laternenumzüge jetzt im November ist eigentlich das, die Zeit für Düppekuchen. Ihr wisst, ich kann den das ganze Jahr über machen. Macht den auch gerne schon mal im Sommer. Da habe ich ja bei mir im Blog schon die verrücktesten Rezepte, sogar einen Burger. Also wenn ihr einfach diesen fertig gebackenen Kuchen in eine Patty-Presse packt und damit dann eine Runde ein Patty, einen Burger macht. Auch eine sehr, sehr witzige, coole Idee. Ich gucke nochmal gerade hier in dem Facebook-Feed waren auch hier, meine Großeltern kommen aus Bonn und für mich ist das schon immer Knall. Man hat dann Apfelmus dazu gegessen. Irgendwer hatte es gibt wohl Varianten mit Rosinen oder Pflaumen oder Dörrobst. Habe ich noch nie gegessen. Habe ich eigentlich gedacht, würde man jetzt hier schon bei unseren Freunden kriegen. Ich habe nämlich vorher extra mich nicht geoutet, dass ich sehr Düppekuchen-affin bin und da auch sehr mir gerne neue Sachen angucke. Hier Dippekuchen, es ist im Westerwald. Dibbelappes steht leider nicht dabei, wo es welche Region das ist. Kesselkoche. Puttes. Puttes ist auch Bonn, wie ich höre. Im Bornheim. Ja, also Kartoffeln, Zwiebeln, Speck und Wurst. Herzhaft bloß keine Rosinen, ja. Also auch mit Dörrfleisch gibt's das. Wirklich total verrückt. Und dann gibt's dazu auch noch, dass man als Beilage Schwarzbrot essen kann. Irgendwer hatte, glaube ich, dazu auch Schmand anstatt Apfelmus. Also es ist wirklich ein total verrücktes Gericht. Ich finde das total schön, dass so das in so vieler Couleur schon auf so einem kleinen geografischen Raum so unterschiedlich ist. Und ja, also wie gesagt, wenn ihr da noch irgendwas jetzt gerade nicht gehört habt, wie es bei euch heißt oder was bei euch drin ist, wenn ihr irgendwas habt, vielleicht auch eine andere Variante davon, die ihr, wie jetzt die Variante auch von der Mosel mit dem Sauerkraut, die ihr irgendwie nur entfernt in so eine Richtung habt, schreibt mir das bitte gerne in die Kommentare rein. Ich versuche da mir einfach mal so ein bisschen geografischen Überblick drüber zu verschaffen, wie, wo, was so heißt. Ja, ich werde euch auf jeden Fall das Rezept, mein Rezept von meinem Opa nochmal verlinken, weil das ist also echt mein absoluter Favorite. Und es hat mich auch sehr gerührt, dass sehr eine Hörerin und ich glaube auch Leserin geschrieben hat, dass das Haus- und Hofrezept ist das von meinem Opa jetzt bei denen zu Hause. Das hat mich echt sehr, sehr glücklich gemacht. Also viele Leute, die auch eigene Düppekuchenrezepte haben, feiern das Rezept von meinem Opa. Und das freut mich schon echt mega. So viel zum Thema Düppekuchen. Ich weiß nicht, ob die Story, ob ich die hier schon mal erzählt habe. Es ist ja auch bei uns in der Agentur zu Weimar Fastnacht eigentlich mittlerweile seit 5-6 Jahren wirklich Tradition, dass wir das zum Weiberfastnacht, also Weiberdonnerstag, gibt es das mittags, in der Agentur machen. Und wir haben vor diesen 6 Jahren hatte ich halt mir vorgenommen, mit meinem Opa zusammen zum Weiberdonnerstag dann den Düppekuchen zu machen. Ich wollte zu ihm fahren und wir wollten den dann zusammen, das haben wir, glaube ich, Monate vorher auch schon ausgemacht, das machen wir Weiberdonnerstag. Ich komme zu dir morgens, das geht dann bei ihm auch schon immer 6:30 los. Kartoffeln schälen, reiben, Zwiebeln reiben, Masse ansetzen. Und da wollten wir halt das vorbereiten und dann wollte ich die mitnehmen in die Agentur und da abbacken für meine Kollegen an Weimar Fastnacht. Und das Traurige war, dass er kurz vorher dann gestorben ist. Das, ganz plötzlich. Und wir das nicht machen konnten mehr zusammen. Und wir dann in der Agentur auch kurzerhand, es war echt schöner Moment, entschieden haben, wir machen das dann in der Agentur quasi so ein bisschen, wir machen es trotzdem als Andenken, haben dann angefangen, auch sehr früh, ich glaube es war auch 6:30, zusammen in der Agentur die Kartoffeln zu schälen und alles vorzubereiten und mittags gab es dann Düppekuchen und ja, seitdem machen wir das jedes Weiberdonnerstag. Und ich, auch schon mal öfters im Jahr, gerade wenn der Wunsch da ist. Ich denke, ich werde das jetzt hier im November auch nochmal dringend angehen, dass wir das zum St. Martin auch nochmal haben werden. Und das ist halt echt, es war echt sehr schön. Und seit gerade dieser Moment, wo wir das dann nochmal so zusammen gemacht haben, war für mich dann auch echt, das hat es dann nochmal gefestigt. Und früher war es halt so, es gab es immer samstags. Wenn es ihn gab, gab es ihn samstags bei meinen Großeltern und gar nicht unbedingt immer so auch in der Zeit zum St. Martin, sondern da gab es auch öfter übers Jahr verteilt. Jetzt gerade nicht im Hochsommer, weil der hat schon auch gut Hitze, der heizt ganz gut ein. Und wir haben dann echt so einen riesen Bräter voll, bis oben hin voll gehabt und wir haben den mit 4 Personen oder mit 3 Personen komplett leer gegessen. Opa hat selbst gemacht, das Kartoffelpüree, Apfelmus dazu gemacht. Das ist natürlich echt ein reinlicher Klassiker, so Kartoffel und Apfel zusammen, Himmel und Äd und also die ganzen Geschichten, süß und salzig, aber am Wochenende den Freunden, die den Knülles gemacht haben, die haben vorher dazu zum Beispiel noch nie Apfelmus gegessen. Ne? Bei denen gab es es immer so ohne und die fanden halt auch die Variante mit dem Süß halt mega gut dazu. Und ja, es ist ein echt wunderschöner regionaler Austausch, was dieses Gericht angeht. Und das habe ich aber auch bei keinem anderen Gericht so krass gesehen. Man hat einen Reibekuchen, die heißen dann auch irgendwo anders und dann gibt es andere Beilagen dazu. Aber gerade dieses Gericht ist ja so einfach, so nicht Mainstream und so wirklich so traditionell, das ist, und hat einfach auch schöne Varianten. Wie gesagt, die Geschichten mit Rosinen, Pflaumen oder die verschiedenen Fleischarten, die drin sind, ist schon echt eine sehr, sehr coole Sache. Also ich würd hier sehr gerne mal auch noch weiter über den Tellerrand schauen. Entweder informell darüber was erzählt bekommen oder auch gerne mal Varianten probieren. Sauerkraut, Rosinen und weiß der Geier was. Also sehr schön. Bitte lasst mich an eurem Wissen teilhaben oder euren Erlebnissen, was ihr über den Düppekuchen wisst. Schreibt mir. Das würde mich echt mega freuen. Ja, weiterer Fund in meiner Instagram-Liste war ein Erlebnis an einem, zwei Wochen Sonntag, glaube ich, ist es her gewesen. Da waren wir nochmal in der Straußwirtschaft vom Paul Schumacher. Da war ja auch der Supper Club letztes Jahr, wo wir die Weinbegleitung auch die schöne hatten. Und das ist ja auch wirklich unsere Haus- und Hof-Straußwirtschaft, wo wir echt mega gerne hingehen. Und weil das jetzt der letzte Sonntag, der noch offen war, bevor sie jetzt in die Winterpause quasi gehen, oder ich meine, die fangen jetzt halt massiv an, ihren Wein zu ernten und ihren Wein zu produzieren. Und die mussten halt, dann haben die ja auch keine Zeit mehr, eine Straußwirtschaft aufzuhaben. Und die haben ja auch an der Straußwirtschaft das Problem, dass sie nur 3 Monate im Jahr aufhaben dürfen. Und die haben sie natürlich verteilt, immer in Monatsblöcken, in Verschiedshop im Frühjahr ein bisschen. Und dann August, September ist dann geöffnet. Und dann schon mal zu ausgewählten Terminen oder Veranstaltungen. Und das war die letzte Chance, da nochmal hinzugehen. Und Caroline ist da auch immer mal sehr, kommt da schon mal öfter vorbei wie ich und hat erzählt, was es da gerade auf der Karte gibt. Und das musste ich dann wirklich unbedingt auch nochmal haben. Und das war wirklich unglaublich für eine Straußwirtschaft, was es dort so Verrücktes zu essen gibt. Die hatten ein Thunfisch-Ceviche. Und ich hatte ja gerade über Ceviche gesprochen und meine Abneigung des Ceviches auch ja irgendwo im Vorfeld kundgetan, nachdem ich dann Johann bei Martin in der Folge zugehört hatte. Und ja, das war wirklich eine verrückte Sache, dieses Ceviche da mal zu essen. Hat mir auch sehr, sehr gut geschmeckt. Da war Chili-Cashew-Kerne, Popcorn war dran. Diese Aromenspektrum von Kokosmilch mit Limette, Chili, also war wirklich richtig gut. Wir hatten das war so ein Zwischengang, der kam einfach so, ein Schwarzbrotchip und da drauf war ein Kartoffel-Senf-Püree und dann obendrauf nochmal ein Blutwurst-Chip. Also bei Blutwurst ist es ja echt nicht einfach, die so kross auch hinzubekommen, weil sie sehr fettig hat dann, ich würde eher sagen, dass sie vielleicht auch eher ausflockt, weil das ganze Fett ja dann auch irgendwann weg ist. Ich muss sie dringend mal fragen, wie sie das gemacht haben. Also das war so ein kleiner Zwischengang, so ein Appetizer, den wir bekommen haben, und der war wirklich mega, mega gut. Datteln im Speckmantel gibt es auch immer. Dann gab es eine weiße Tomatensuppe, und ich habe im ersten Moment gedacht, dass es also eine klare weiße Tomatensuppe ist. Aber das war wirklich eine Tomatensuppe aus ihren Gartentomaten, die sie dann halt mit Sahne zu einer weißen Tomatensuppe gemacht. Die hatte gar nicht mehr so einen krassen Rotstich, sondern die war sehr, sehr weiß, also sehr, sehr sahnig. Und diese Tomatensuppe hat auch noch einen wunderschönen Tomatengeschmack, aber diese Tomatensahne-Nummer hat mich so an meine Kindheit erinnert. Wir haben eine Tante gehabt, oder wir haben eine Tante, und wir waren früher als Kinder halt da, und jedes Mal, wenn wir bei ihr waren, durften wir mit ihr kochen, und wir als Kinder haben dann halt immer Nudeln mit einer Tomatensauce bekommen, und ihre Tomatensauce war, glaube ich, 1:1 Sahne zu passierten Tomaten. Und es ist ein ganz spezielles Aroma. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gegessen habt, also einen sehr hohen Anteil Sahne in Tomate. War für mich echt so voll die Kindheitserinnerung und sehr, 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 sehr cool. Das muss ich auch unbedingt nochmal ausprobieren. Vielleicht auch mal meiner Tochter vorsetzen, was sie dazu sagt. Das war die Soße von dieser Tante. Und ja, ich weiß nicht, also hat das bei euch jemand auch schon mal so gemacht? Oder für euch? Oder ist das ein Kindheitsding? Bei uns gab es halt, wenn so zu Hause, war das dann immer mit Tomatensauce oder Bolognese oder sowas, aber da spielte die Sahne zur Tomate eigentlich gar nicht so die Riesenrolle. Und das war wirklich so ein ganz eigenes Ding. Echt, echt sehr schön. Hat mich da wirklich so ein bisschen raus nochmal in die Kindheit katapultiert. Genau, und direkt nochmal eine weitere Ankündigung. Wir hatten ja dieses Jahr aufgrund der Cooking Star Teilnahmen und Urlaub und ja, also der Zeit, die einfach dazu blieb, um sein Kochhobby auszuleben, hatten wir ja leider in diesem Jahr keine Zeit, einen Supper Club auszurichten. Sehr traurig bin ich deswegen. Aber wir haben dafür direkt im Anfang nächsten Jahres zwei Supper Clubs in Planung. Und der erste ist auf jeden Fall im Februar, noch vor Karneval. In Kürze werde ich auch mal den Termin kann ich euch mal sagen. So, es gibt noch keine Anmeldung, und das geht mir jetzt nicht auf die Nerven. Ihr müsst euch einfach eintragen, und ihr könnt vielleicht gerne mal eine Mail schicken, dass ihr gerne Infos hättet, sobald die Buchung möglich ist. Es wird sein der 8. Februar, und der 8. Februar ist ein Samstag, das müsste, glaube ich, 2 Wochen vor Karneval sein, und das wird auch wieder im Weingut Paul Schumacher sein, also in der schönen Straußwirtschaft, wie beim letzten Mal da war, wird sich wohlig daran erinnern, und das Thema wird wild sein. Schwein gehabt, jetzt wird es wild. Ist noch eigentlich ein Working Title, also wir haben es noch nicht ganz final, aber wir wollten schon immer mal einen Wild-Supper Club machen, und das passt natürlich jetzt auch super in die Zeit rein. Wir waren sonst immer so Sommer, und dann ist es je nachdem ja auch schwierig, an das Wild zu kommen, und gerade mit den schönen Rotweinen von Paul und der Anne wird das echt eine sehr schöne Geschichte werden. Also ihr könnt euch das schon mal vormerken für den 8. Februar. Gerne auch schon mal schreiben. Ich sage euch Bescheid, sobald da Buchungen und Details klar sind. Und wird wieder in Marienthal, hier im schönen Ahrtal sein. Lohnt sich dann auf jeden Fall, hier mal vorbeizuschauen. Gerade auch, wenn ihr vielleicht von weiter weg kommt und das Wochenende mitnehmen. Ich gebe euch auch gerne ein paar Hoteltipps. Ihr könnt hier wirklich was in dieser Zeit erleben, und wir werden echt wieder einen sehr, sehr schönen Abend verbringen. Da freue ich mich schon mega drauf. Weil wie gesagt, wir hatten dieses Jahr keinen. Wir hatten zwar anderweitig diesen Nervenkitzel im Cooking Star bis ins Finale rein, aber ja, es ist schon was anderes und eigentlich auch, kann man sagen, was Schöneres, wenn man für Menschen so kocht, also bei einer Finalsituation kochst du ja dann im Grunde für eine Jury und kochst ein Gericht, das muss alles an diesem einen Teller hundertprozentig sein. Also ich finde mehr Spaß macht es schon einfach, so einen Zapperclub zu machen, und du hast 40 Leute, die du glücklich machst oder versuchst glücklich zu machen, und die Belohnung nachher zu sehen, boah, den hat's geschmeckt, ist einfach schön. Also das würde ich mir echt, ja, würde mich echt freuen, den einen oder anderen von euch da zu sehen. Und ihr habt jetzt auf jeden Fall ja schon mal einen Termin, den ihr euch frei halten könnt. Oder ja, ihr könntet das auch zu Weihnachten verschenken, ne? Wäre auch eine Idee. Ne? Habt direkt schon mal Weihnachtsgeschenke für eure Liebsten. Ja, sehr cool. Weiter geht's mit Klassikern. Ich hatte ja, wie gesagt, vom Düppekuchen am Sonntag und am Samstag. Nee, am Freitag. Das war der Brückentag, den ich arbeiten musste. Da habe ich aber schon vorgearbeitet und hatte einen schönen Schweinebauch ins Sous-Vide-Becken gepackt. 48 Stunden. Und den dann abends einfach, ich habe den dann freitags morgens rausgenommen nach den 48 Stunden. Bisschen beschwert, damit er in Form bleibt, im Beutel gelassen und abends dann einfach nur noch zu Quadraten aufgeschnitten und nochmal kurz in der Pfanne aufgeknuspert, damit die Schwarte schön Farbe bekommt. Und dann das Ganze einfach noch mal ein bisschen warm wird. Und das wurde richtig schön herbstlich serviert. Ich habe das mit Spitzkohl und Kürbis aus dem Ofen. Und wir hatten noch ein kleines, ich hatte das noch eingefroren von einer Veranstaltung, eine dunkle Soße mit Spanferkelfetzen, also Pulled-Spanferkel-Bratensoße, die ich unter den Sous-Vide-Schweinebauch gepackt habe. Und das war echt mega gut. Also dieser Schweinebauch Sous-Vide, es war nur Salz am Schweinebauch und das war wirklich so richtig finger-licking good. Also man konnte, ich hätte immer weiter essen können. Ich bin geplatzt. War wirklich eine sehr schöne Geschichte. Also wenn ihr mal über Sous-Vide mal nachdenkt, ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Es ist unter verschiedensten Aspekten immer so die Frage, gerade im Bereich Plastik, macht das alles so Sinn? Aber es ist ja, wie gesagt, auch kein Ding, was man täglich und auch ich nicht wöchentlich esse. Und ich würde mal sagen, ich mache vielleicht 3 Mal im Jahr oder vielleicht mal, wenn es hochkommt, 4 Mal so ein Schweinebauch. Und da ist dieser Anwendungsbereich wirklich sehr, sehr schön, weil dieses Schweinearoma, das war auch Duke of Berkshire, ist die Rasse, ein schönes fettes Schwein, schöner fetter Schweinebauch, und das Aroma ist einfach grandios. Und wenn man das so lange halt zubereitet und nachher einfach nur mit Salz serviert, echt mega schön. Also ich merke gerade, das war ein richtiges richtig verfressendes Wochenende, langes Wochenende. Wie gesagt, ich musste leider Samstag arbeiten, aber ich hatte auf Wunsch eines einzelnen Gastes auch, das war dann am Tag der Deutschen Einheit, haben wir so einen kleinen griechischen Abend gemacht, das erste Mal Moussaka selber gemacht, und ich habe ein kleines bisschen den Aufwand dahinter unterschätzt. Also ein Stück weit habe ich ihn in Kauf genommen, weil ich habe extra Lammhack beim Metzger besorgt und habe da eine Tomate, also wird ja mit Tomate halt eingekocht, also wie à la Bolognese, wirklich 3 Stunden lang diese Soße eingekocht, das war wirklich sehr schön. Was mich dann ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat, war, dass man die Auberginen, die dann da drin sind, also das ist ein griechischer Auflauf, ein Kartoffelauflauf mit Aubergine und Bechamel, ein bisschen Käse oben drüber, und du hast halt, im Grunde lebt das auf Kartoffel-Aubergine. Hackfleischsoße ist so die Hauptkomponenten. Und Aubergine sind ja wirklich, ist ein Dreckszeug, finde ich, ne? Also du hast, das ist so der Schwamm unter den Lebensmitteln. Ich meine, Pilze können das auch, nur ich finde nicht so extrem wie die Aubergine. Wenn du die halt anbrätst, saugen die halt wie blöde das Öl auf und garen eigentlich so gar nicht so schön. Hier war es halt wichtig, dass man die Scheiben der Aubergine dann salzt und einfach noch eine Viertelstunde stehen lässt, danach abtupft und dann erst brät. Also es war, glaube ich, hat das Ganze ein wenig vereinfacht. Aber ich hatte dann 3 Auberginen und musste halt danach in einer Pfanne in Öl in mehreren Ausführungen halt oder durchläufen diese Auberginen abgrillen oder abbraten. Und das war halt dann schon ein bisschen nervig. Vielleicht wäre, wie ich es gerade sage, Grillen auch eine coole Option gewesen. Aber naja, ich habe sie gebraten und das hat dann halt ewig gedauert. Bechamel nachher noch, also Kartoffeln abkochen habe ich auch schon, wie ich die Soße gekocht habe, zeitgleich gemacht. Ich hätte mit den Auberginen einfach vorher anfangen müssen, ne? Kommt halt dazu. Die Gäste waren aber dann schon da, wir haben dann schon in der Küche gestanden, ein bisschen was getrunken und dann habe ich auf einmal gemerkt, oh Mist, da musst du jetzt Gas geben. Und zusätzlich hatte ich dann Bechamel noch gemacht und wir hatten einen Glutenallergiker da, also wirklich Zöliakie, also wirklich übelst. Da kann man dann auch nicht so ein bisschen mal mit stelle ich nicht so an argumentieren, sondern ich habe dann die Bechamel mit Kartoffelmehl gemacht. Ich hatte, glaube ich, auch ein bisschen zu viel Mehl drin und dann habe ich das Gefühl, dass Kartoffelmehl auch ein bisschen anders funktioniert. Ich hatte auf jeden Fall nachher eine Bechamel-Pampe, wo ich nachher erstmal die Hälfte auch rausgelöffelt habe und den Rest dann weiter mit Milch gestreckt. Da hat das aber wirklich gut funktioniert. Das war wirklich sehr lecker. Aber musste sich schon ein wenig, ja, ich bin ein bisschen unter Druck geraten und wir haben dann das Moussaka schön angesetzt. Ich habe noch ein bisschen Feta in meiner Variante und schwarze Oliven mit überbacken. Also ich fand generell Moussaka habe ich vorher noch nie gegessen beim Griechen. Hat mich auch noch irgendwie, ja gut, ich bin da so ein Gyros-Pommes-Tzatziki-Typ. Wenn ich da mal wirklich hingehe, das ist auch vielleicht einmal im Jahr, aber dann hätte ich richtig Bock auf Gyros mit Tzatziki, dass ich noch nie Moussaka beim Griechen gegessen habe. Und ja, also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe dann direkt einen komplett griechischen Abend dazu gemacht. Es gab Tzatziki, richtig schönen griechischen Bauernsalat auf einer großen Platte. Der sah wirklich traumhaft gut aus mit Feta drin. Dann haben wir ein Fladenbrot dazu gehabt. Und ich hatte im Weinklimaschrank dann auch noch Rizina gefunden. Das ist ja dieser griechische Wein, das war ein weißer Weißwein, der unheimlich stark geharzt ist. Also da werden Harzwürfel, also das sind die harten Harzbrocken, werden mit in den Wein geschmissen und die geben natürlich einen ganz besonderen Geschmack an den Wein ab. Ich glaube, ich habe es irgendwie auf Wikipedia nachgelesen, dass früher bis zu 15% war dieses Harz und mittlerweile ist das unter 5%. Also die haben das schon sehr, sehr angepasst. Das war auch ich habe den irgendwann mal vor Jahren im Lidl stand irgendwo mal beim Durchlaufen, habe ich Rizina gesehen, habe einfach mal eine mitgenommen. Also es war jetzt keine super edle Weinbegleitung dazu. Einfach mal, das war auf jeden Fall der richtige Abend in der geselligen Runde, um einfach mal Rizina auch auszuprobieren. Danach natürlich klassisch Uso, mein Lieblings-Uso. Ein sehr, sehr schöner, milder Uso, 37%, den jemand importiert, der eigentlich Olivenöl macht und unterm Tresen auch gerne schon mal so ein Uso verkauft. Wirklich mega Zeug. Ja, hat mir echt einen schönen, richtig guten, runden griechischen Abend. Hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Und auch Rizina. Ich meine, der erste Schluck war wirklich ein bisschen suspekt. Aber man kann es auf jeden Fall mal, man kann es auf jeden Fall mal trinken. Ich weiß gar nicht, ob man das, wenn ich das nächste Mal zum Griechen gehe, würde ich, glaube ich, einfach mal einen probieren. Ich hoffe, man muss ihn nicht flaschenweise bestellen. Aber so ein Gläschen hat so ein bisschen rauchiges Aroma hinten raus. Ich kann das ganz schwierig beschreiben. Also vielleicht habt ihr da noch eine bessere Beschreibung für. Gerne in die Kommentare. Ich werde es auf jeden Fall, ich werde das nochmal vertiefen wollen. Vielleicht auch mal einen roten Rizina versuchen. Echt, echt witzig. So, dann habe ich jetzt noch ein Rezepttipp für euch. Den habe ich hier, glaube ich, auch schon mal geleakt, aber den würde ich gerne trotzdem nochmal als kleinen, nee, ich sag jetzt nicht zwischen Lifehack, euch nahelegen, und zwar Gorgonzola über Steak. Ist halt immer so eine Dosierungsfrage und ich habe es jetzt letztens wieder gemacht. Wenn man natürlich Steak hat, man mag Blauschimmel, kann man natürlich Gorgonzola-Scheiben auf das Steak legen, aber da hat man natürlich je nachdem sehr dick diesen, also für mich wäre das jetzt nicht so schlimm, Käse da drauf. Das Coole ist, wenn ihr den einfach einen Tag in die Gefriertruhe packt und der wird halt knüppelhart, könnt ihr danach mit der Reibe über eure Speisen drüber hobeln und habt halt eine sehr schöne, gleichmäßige Bedeckung. Und das haben wir zum ersten Mal in der Kochschule von Carsten Dors, in der Grillschule, hat er das gezeigt mit einem Schweinekotelett. Ein schön fettes Schweinekotelett, wo er das dann drüber gehobelt hat. Und dazu gab es auch einen Apfel-Gin-Tonic, also einen Gin, der mit Apfel gebraut war. Und diese ganze Komposition war auch mit dem Gorgonzola-Apfel, boah, das war wirklich mega gut. Und da könnt ihr auch gerne mal über ein Steak oder auch mal, weiß ich nicht, über eine Nudel nochmal so drüber, wobei da kann man sie natürlich auch mit auflösen, aber hier, je nachdem, hier und da einfach mal als Eyecatcher oben drauf packen, finde ich echt eine sehr schöne Geschichte. Könnt ihr echt mal ausprobieren. Man kann dann auch direkt hier wieder einfrieren. Also man hat dann so an einem Gorgonzola-Stück auch einfach länger was davon. Man nimmt so kurz raus, hobelt ihn übers Gericht und packt ihn dann wieder in den Gefrierschrank. Echt eine sehr schöne Geschichte. So, das war noch mein kleiner Hack für ein schönes Gericht. Und schöne Grüße an Gemischtes Hack. Ich höre euch sehr gerne. Solltet ihr auch nochmal reinhören. Also Martin hat es ja, glaube ich, vorletzte Folge auch nochmal geleakt. Hört er auch sehr, sehr gerne. Und ich muss auch echt sagen, die Jungs sind echt richtig witzig. Der Humor gefällt mir echt richtig gut. Martin hat mich, glaube ich, letztes Jahr gefragt, wo die noch gar nicht so durch die Decke gegangen sind. Die waren auf irgendeinem Podcast-Festival in Köln, gab es so eine Reihe und da hätte er Karten für gekriegt. Ich ärgere mich maßlos, dass wir nicht hingegangen sind. Oder Martin war vielleicht da, aber ich hatte keine Zeit, hatte mich gefragt. Hätte ich mir echt gern gegeben, die Jungs. Also wenn die nochmal irgendwo Gemischtes Hack live aufführen, würde ich mir echt gerne auch mal live anschauen. Die sind echt gut drauf. So. Ihr wollt Chefkoch-Bingo, ne? Ich bin mal gespannt, ob ich das hier alleine hinkriege. Ob das dann genauso witzig ist. Ja, es soll ja nicht witzig sein. Oh. Krass. Gehst du hier auf chefkoch.de und unser Chefkoch Alberto ist verstorben. Krass. Wirst du hier so Ja, das tut mir echt leid. Ich glaube, das ist ein langjähriger Chefkochnutzer. Ach, krass. So wird man dann auch, ja, das Community ist wirklich alles bei denen. Die machen echt eine gute Community-Arbeit. So, gucken wir mal. Zufallsrezept. Ich habe Pfifferlingskiech mit geräuchertem Lachs. Okay, das wird ein gutes Rezept, glaube ich. Wir haben 3,83 bei 4 Bewertungen. Okay, das sind 4 Sterne, die hier ausgefüllt sind. Mehl, Butter, Salz, Eier, Champignons, Pfifferlinge, Zwiebeln, Öl, Petersilie, Milch, Muskat, Lachs geräuchert in Scheiben, Fett, Paniermehl für die Form. Tja, sehr. Die Gila hat das hier gemacht. Und wir haben hier ein Mehl mit Fett mischen, Ei drunter. Ich denke mal, es geht Richtung Mürbeteig. Pilze, das sind frische Pilze, also ja, kann man wirklich nichts zu sagen. Sieht wirklich super aus. Ein Kommentar. Sehr, sehr lecker. Ich habe nur Pfifferlinge genommen, da ich diese nicht mit Champignons mischen wollte und trotzdem wahnsinnig yummy. Ja, also, kann man auch durchaus überlegen, nur Pfifferlinge zu nehmen. Kostenmäßig kann ich das durchaus verstehen, vielleicht an der Stelle mal hinzugehen und zu sagen, wir mischen das mit Pilzen. Sexy ist auf jeden Fall die Variante, nur Pfifferlinge zu nehmen. Und ich wüsste auch gar nicht, also Lachs ist natürlich auch schön. Lachs und Pilze, ich meine, das Schöne bei Räucherlachs ist einfach, dass es so eine, diese fischige Salzigkeit da reinkommt, was wirklich sehr schön ist. Aber weiß ich nicht. Wenn du richtig geile Pfifferlinge hast, würde ich die, glaube ich, sogar auch weglassen und einfach so eine schöne Pfifferlingskiech Also, Kich wird eh jetzt, werdet ihr die nächsten Tage auf jeden Fall bei mir zu sehen kriegen, weil meine Frau hat sich Zwiebelkuchen gewünscht. Es ist jetzt die Zeit. Zwiebelkuchen mit federweißem, weißer oder roter Sauser. Ich weiß nicht, ob ihr sowas bei euch kennt. Ist hier so der neue oder der erste Wein. Das heißt, es ist eigentlich im Grunde ein Traubensaft, der anfängt halt zu gären und dadurch halt auch leicht dann Säure kriegt, leicht Alkohol kriegt und also ist naturtrüb, muss unheimlich aufpassen, davon kann man wahnsinnig gut und schnell Durchfall bekommen. Sorry für die Seitenfacts, aber also so ein Gläschen zu einem Zwiebelkuchen ist auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte und würde ich euch auch jetzt ins Herz legen, weil jetzt ist genau die Zeit dafür. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwo eine Quelle habt, wo ihr an Federweißen drankommt. Der Mix Zwiebelkuchen und Federweißen ist auf jeden Fall da. Und werdet ihr die nächste Woche auf jeden Fall bei mir auch im Instagram zu sehen kriegen, weil einfach schön. So, und da würde ich sagen, ich bin raus. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich jetzt? 40 Minuten habe ich mir nicht vorgenommen. Ich habe gedacht, mal 20 Minuten wären cool, aber ich habe mir ein paar Themen rausgeschrieben und dann kommt man von Hölzchen aufs Stöckchen. Hat mich mega gefreut. Nächste Folge, ich versuche Martin jetzt für nächste Woche direkt schon mal zu verpflichten. Dann geht es schon wieder weiter mit dem Küchenfunk. Ansonsten schreibt mir gerne, lasst von euch hören. Ich habe euch Fragen gestellt. Ich will antworten. Das ist ein Befehl. Und ja, bis dahin, macht's gut und lecker. Bis dann. Ciao.